Nach den wochenlangen Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen fährt Deutschland jetzt langsam und vorsichtig wieder hoch. Ab heute müssen Sie fast überall Mund und Nase schützen, im öffentlichen Nahverkehr, nahezu überall auch beim Einkaufen mit einer Schutzmaske, einem Schal oder Ähnlichem. Dafür dürfen weitere Geschäfte aufmachen und auch Schulen öffnen jetzt wieder ihre Türen, wenn auch erst einmal nur für bestimmte Klassen. Das wollen wir heute auch in den Mittelpunkt stellen. Ist es sinnvoll, erst einmal nur die Älteren, nur Übergangsklassen oder Abschlussklassen wieder zuzulassen, oder ist selbst das mit erheblichen Gefahren verbunden? Und bräuchten nicht eher die Jüngeren, auch die Kita-Kinder, jetzt viel dringender diese Betreuung? Geschäfte und erste Schulen offen, kommen die Corona-Lockerungen zu früh? Das ist heute unser Thema mit Martin Zagatta am Mikrofon und drei Gästen. Da hoffen wir, dass die Zuschaltungen gleich alle klappen. Christine Achenberg-Dugnus ist die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Professor Alexander Kekulé ist vielgefragter Virologe in diesen Zeiten. Er ist der Inhaber des Lehrstuhls für medizinische Mikrobiologie und Virologie an der Martin-Luther-Universität in Halle. Und Maresi Lasek ist die Vorsitzende des Grundschulverbandes, die selbst lange Jahre eine Grundschule in Bremen geleitet hat. Als Hörerin oder Hörer können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464446. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich wiederhole noch einmal die Telefonnummer 00800 4464446. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, zur Frage: Geschäfte und erste Schulen offen, kommen die Corona-Lockerungen zu früh?
Helmut Achilles, Bad Honnef. Ich finde, die Lockerungen kommen zu früh, zumal die Infektionszahlen noch relativ hoch sind. Sie sollten nicht mehr als wenige 100 betragen.
Guten Morgen, Georg Zeiss aus Würzburg. Nein, die Lockerungen kommen nicht zu früh. Nicht nur die Zahlen, die heiligen Zahlen geben das her, sondern auch die Stimmung und die Haltung der Menschen, die so diszipliniert sind. Ich finde, wir können stolz sein auf das, was bisher die Leute in ihrer Disziplin gemacht haben, und wenn die Menschen den Eindruck verlieren, dass sie mitgenommen werden in dieser schwierigen Zeit, dann könnte die Disziplin auch bröckeln. Das wäre schade.
Mein Name ist Viola Schneider und ich wohne in Kassel. Diese Lockerungen sind weder überfällig noch zu früh. Das Wichtigste ist, die Balance zu finden zwischen normalem Leben und der Vorsicht vor erneutem Anstieg der Infektionszahlen. Sollte es einen erneuten Anstieg geben, wäre dieser absolut fatal für alle wirtschaftlichen Bereiche.
Ja, Andreas Zech aus Flensburg. Ich vergleiche mal diese Krise mit einem Beispiel aus dem Sport. Während Politik kurzfristig wie ein 100-Meter-Läufer agiert, erfordert die Krise doch eigentlich die Konditionen eines Marathonläufers. Politik handelt eher kurzfristig, und das bedeutet, dass die Rettungsschirme auch kurzfristig angelegt sind, sodass die Gefahr besteht, dass dem Staat irgendein Mann schlichtweg das Geld ausgeht. Aber nicht nur dem Staat, sondern auch den Bürgern.
Mein Name ist Till Buchmann, Psychologe aus der Region Hannover. Ich bin der Meinung, dass Herr Schäuble gestern einen sehr wichtigen Satz gesagt hat. Wir müssen die Folgekosten und die Konsequenzen unserer Entscheidungen mit bedenken und dürfen nicht diesen kategorischen Gesundheitsimperativ im Raum stehen lassen, der nur ein Alles oder Nichts kennt.
Rolf Urban Glinde. Ich habe festgestellt, dass in den skandinavischen Ländern, aber auch in Holland, als erstes die Kitas und die Grundschulen geöffnet werden. Welchen vernünftigen Grund gibt es, dass dies nicht in Deutschland auch so geschieht?
Und dieser Frage, die der letzte Hörer da aufgeworfen hat, wollen wir in dieser Sendung auch genauer noch nachgehen. Das wollen wir in den Mittelpunkt stellen. Da gibt es ja höchst unterschiedliche Stellungnahmen aus Lehrerverbänden, aus Elternverbänden. Von einem hören wir, man solle endlich wieder anfangen. Natürlich unter Auflagen, die Hygienevorschriften, die Abstandsvorschriften einhalten. Andere sagen da auf keinen Fall. Das sei viel zu früh, viel zu gefährlich. Maresi Lasek, die Vorsitzende des Grundschulverbands, ist in unserer Runde, kann dazu vielleicht gleich auch etwas sagen. Frau Lasek, wie erleben Sie das? Sind Sie da auch hin und her gerissen oder positionieren Sie sich klar?
Es ist eine schwierige Entscheidung oder eine schwierige Phase, weil wir sehr wenig oder fast gar nichts über die Ansteckungsgefahr von und über Kinder wissen. Und wir wissen aber, wie groß die Interessenslage oder auch die notwendigen Interessensabwägungen genau bezogen auf die den Schulbesuch beziehungsweise den Kindergartenbesuch dieser jungen Kinder bestehen. Und ich sehe eine Interessensabwägung, die sehr schwierig zu treffen ist. Wir müssen uns fragen, was tut den Kindern gut, was brauchen die Kinder, was sind die Rechte und Bedürfnisse der Kinder in dieser Situation, aber auch, was gefährdet sie. Wir haben eine zweite Gruppierung, das sind die Eltern, die sehr große Nöte zum Teil rückspiegeln und sorgen. Und wir wissen auch, dass ein Teil der Eltern keinen Kontakt zur Schule halten kann und damit auch ihre Kinder in Distanz zur Schule bringt. Und wir wissen, dass auch Prioritäten zu setzen sind, die Politik entscheiden muss, wenn es um Abschlüsse, um Anerkennung von Abschlüssen geht und den Wiedereinstieg in die Schulen. Also die Lage ist praktisch in einer Bandbreite, die jede Entscheidung und jede klare Positionierung sehr schwer macht. Deswegen müssen wir über Prozesse nachdenken. Ein Hörer, Herr Zech, hatte darauf auch hingewiesen. Wir müssen in der Perspektive zumindest mittelfristig denken, wie können wir all diesen Interessen zumindest annähernd gerecht werden.
Mhm. Frau Lassig, nach der Ansteckungsgefahr fragen wir nachher den Virologen Alexander Kekulé, der uns noch nicht zugeschaltet ist. Auch das hängt mit Corona vielleicht zusammen, dass wir da ein bisschen schwieriger, ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben, Leitungen zu organisieren, Studios zu organisieren. Wir hoffen aber, dass er sich da gleich noch zuschalten kann in unsere Diskussion. Deshalb die Frage erstmal auch an Christine Aschenberg. Dugnus, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Frau Aschenberg, Dugnus, wie sehen Sie das mit Blick auf die Schulen? Sind Sie auch so hin und her gerissen zwischen endlich wieder loslegen oder auf keinen Fall, das ist zu gefährlich? Wohin tendieren Sie?
Ja, erstmal guten Tag und ich kann Frau Lassek sehr gut verstehen, weil bei mir als Politikerin landen natürlich auch die ganzen Nöte der Bevölkerung, dass man endlich die Kinder wieder in den Kindergarten, in die Schule schicken möchte. Aber ich möchte erstmal sagen, was wissen wir denn über das Virus? Also wir wissen, dass wir durch Mindestabstand und durch Hygieneauflagen das Virus eindämmen können und eben wenn wir die Infektionsketten verfolgen können. Und da ist natürlich die Frage, ab wann ist ein Kind in der Lage, sich auf diesen Mindestabstand und die Hygieneauflagen einzulassen? Und ich kenne da zum Beispiel vom Lehrerverband, ich bin nun keine Lehrerin, den Vorschlag, dass man zum Beispiel Klassen teilen könnte. Also, dass man zum Beispiel für eine Woche die Hälfte der Kinder in die Schule schickt und für die andere Hälfte der Woche erhalten sie eben Aufgaben für zu Hause. Und das würde ja zumindest auch schon mal den Eltern bei der Betreuung und bei den Arbeitszeiten helfen, das Ganze besser zu planen. Und der weitere Aspekt wäre, dass eben gerade sozial benachteiligte und leistungsschwache Schüler eben nicht abgehängt werden. Und das müssen wir ja auch berücksichtigen.
Geregelt wird das Ganze jetzt. Wir hoffen immer noch, dass wir Herrn Kekulé da gleich in die Leitung bekommen und da eben auch nach der Ansteckungsgefahr für Kinder fragen können. Geregelt ist das jetzt so. Dafür haben sich die Bundesregierung in Abstimmung mit den Ministerpräsidenten entschieden, dass in Deutschland jetzt erst einmal die Abiturienten wieder zur Schule gehen und dann Abschluss- bzw. Übergangsklassen. Die große Frage, die viele Eltern stellen, weil in diesem Alter eben der Betreuungsbedarf eben noch so groß ist, Marisi Lassig. Wie wäre das mit Grundschulen überhaupt, also mit diesen Kindern in etwas jüngerem Alter? Sie haben ja diese täglichen Erfahrungen. Wären die in der Lage, sich einigermaßen da an diese Abstandsregelungen zu halten? Sind die da schon für zugänglich oder wäre das gar nicht möglich?
Es ist sicherlich unterschiedlich möglich. Also es werden Kinder sich selbst besser organisieren und auch strukturieren können, denen es besser und länger gelingt, den Abstand einzuhalten. Aber wir dürfen nicht vergessen, in diesem Alter ist der Kontakt noch sehr auch auf Nähe angewiesen, auch wenn wir an die Lehrerinnen und Lehrer denken. Also da Mindestabstand einzuhalten, wenn die Kinder in der Schule sind, ist eine ganz hohe Anforderung. Und im Grunde muss man da auch über Gesundheitsschutz für Lehrerinnen und Lehrer sprechen. Nun sind wir kein Lehrerverband, sondern ein Fachverband für Grundschule. Mhm. Deswegen spreche ich mehr aus der Sicht der Kinder. Und hier ist tatsächlich zu sagen, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass Kinder zeitweise beziehungsweise in den Anfangsstunden und Tagen sicher die Abstandsregel besser einhalten können. Aber dann, wenn die Kontakte wieder am Laufen sind, dann in ihrer Spontaneität sicherlich dies auch vergessen. Ich weiß aber auch, dass Schulen ja nicht untätig waren in den vergangenen Wochen, sondern in Zusammenarbeit durchaus auch mit Schulämtern versucht haben zu regeln. Das gilt ja nicht nur jetzt für die Abschlussklassen, die heute schon in die Schulen gekommen sind, sondern auch für die Grundschulen. Also, dass klar ist, es müssen Tische, Einzeltische gemacht werden, es müssen feste Plätze sein, die Kinder auch immer wieder einnehmen, also nicht an einen anderen Tisch gehen. Es muss gesorgt sein für Zeiten, wo man Bedürfnisse wie den Toilettengang oder das Händewaschen regelt. Das alles ist jetzt geübt, auch über die Phase der Notbetreuung, die die Schulen ja schon geleistet haben. Aber wir müssen einplanen, dass wenn der Alltag wieder eintrifft und die Kinder regelmäßiger, wobei das sehr mit Einschränkungen verbunden wird, da kommen wir sicher später drauf, wieder in die Schule kommen, dass dann in der Spontanität und Emotionalität der Kinder der Abstand auch verloren gehen wird.
Und jetzt ist es uns auch gelungen, Professor Alexander Kekulé zuzuschalten, Virologe, Direktor am Institut für medizinische Mikrobiologie an der Uni Halle. Grüße Sie, Herr Kekulé. Schön, dass es geklappt hat, dass Sie mit
Guten
dabei
Morgen
sind.
Guten Morgen in die Runde. Und ja, die dann, der Technik haben wir davor gestanden erstmal.
Das haben wir in diesen Tagen des Öfteren. An Sie gleich die Frage, die wir zu Beginn der Sendung aufgeworfen haben. Da kam nämlich gleich die Frage, wenn wir heute ein bisschen speziell auf die Schulen schauen wollen, ob eventuell auch jüngere Kinder wieder zur Schule gehen sollten. Die Frage nach der Ansteckungsgefahr für Kinder. Ist die geringer als bei Erwachsenen tatsächlich? Oder könnte man da ein größeres Risiko eingehen oder wäre das unverantwortlich? Was sagen Sie da als Virologe?
Von den Kindern ist es so, dass die ja, wenn sie krank werden, nur leichte Symptome haben. Grundsätzlich ist die Gefährlichkeit dieses Covid-19 wirklich ansteigend von jung nach alt. Und wir haben so bis ungefähr 60 Jahre eigentlich in einem Bereich, wo das genauso wie die Grippe ist, die normale Influenza in der Saison. Und dann steigt es aber steil an. Das heißt also so ab 65, 70 Jahre ist das Sterbensrisiko dann ab 70 bis zu 10%. Also von den über 70-Jährigen sterben dann sehr viele, von den ganz Jungen praktisch niemand. Deshalb ist natürlich aus epidemiologischer Sicht so, dass man sagen könnte, wir lassen die Jungen einfach infizieren, die können sich anstecken. Da haben wir dann Probleme wie bei der Grippe, aber die nehmen wir ja auch hin und machen deshalb keine Lockdowns. Und wenn die Jungen immun sind, hätte das sogar den großen Vorteil, dass die ja einen gewissen epidemischen Schutz, so eine Herdenimmunität für die Älteren und auch für die Risikogruppen dann bilden würden.
Mhm. Wäre dann aber das vorübergehend eine große Gefahr für die Älteren, nehme ich an.
Genau,
dann von
das
den
wollte
Kindern
ich gerade sagen.
Werden können,
ja. Das ist diese epidemiologisch, sage ich mal, saubere Lösung, einfach von jung nach alt aufimmunisieren durch natürliche Infektionen, die hat eben mehrere Probleme, sage ich mal. Das eine ist genau, was Sie sagen. In manchen Haushalten sind halt tatsächlich noch drei Generationen zusammen, auch in Deutschland. Das haben wir in Deutschland nicht mehr so oft wie in Italien zum Beispiel, wo ja das zu ganz verheerenden Folgen in Norditalien geführt hat. Aber wir haben das trotzdem auch. Und natürlich besuchen Enkel auch ihre Großeltern am Wochenende und Ähnliches. So dass man dann, und es gibt ja auch dann Eltern, die vielleicht selber zur Risikogruppe gehören, weil sie eine Lebertransplantation hinter sich hatten oder sowas. Und daher müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir dann die Menschen, die im Risiko sind, von den Kindern schützen oder den jüngeren Menschen schützen, die wir sozusagen mit einer gewissen, nicht bewusst, aber mit einer gewissen Großzügigkeit dann dem Virus aussetzen. Und da hat meines Erachtens weder die Länder noch der Bund seine Hausaufgaben bisher gemacht, weil die wichtigste Forderung hier, da gibt es ja mehrere, die ich schon vor längerer Zeit für diesen Plan aufgestellt habe, die wichtigste wäre gewesen, die Risikogruppen wirklich effektiv zu schützen, vor allem die Altersheime. Und das ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Also natürlich, es gibt dann alle möglichen To-Do-Listen für die Pfleger in den Altersheimen. Aber da könnte man jetzt lang drüber reden. Da muss man wahnsinnig viel tun. Ja, da braucht man spezielle FFP-Masken, also die gleichen wie im Krankenhaus, für die alten Herrschaften in den Heimen. Da braucht man sehr, sehr gute Programme fürs Pflegepersonal, das ja oft auch nicht so gut ausgebildet und sehr schlecht bezahlt ist. Die müssen auch einschließlich ihrer Familien privat geschützt werden, weil die meistens dann über die privaten Verhältnisse, die wir natürlich einschleppen können. Und. Da ist eine lange Liste von aufwendigen Dingen, die zu tun gewesen wäre, muss ich jetzt leider sagen heute. Und das ist einer der vielen Punkte, wo man eigentlich noch nicht so richtig die Voraussetzungen geschaffen hat, um einen Lockdown jetzt großzügig zu lockern. Zugleich ist der politische Druck enorm. Und natürlich wollen die Schüler und in die Schulen von der Kita ganz zu schweigen. Und das ist deshalb praktisch im Moment nicht so leicht umzusetzen.
Und das ist genau die Frage, die wir heute stellen. Kommen die Corona-Lockerungen zu früh? Frau Lasek, Sie wollten, glaube ich, was sagen.
Ja,
ich will aber ganz schnell
eine
mal.
Ergänzung.
Ja, kommen wir gleich noch dazu, weil ja. Herr Burkhardt ist in der Leitung aus Remscheid. Der wartet schon relativ lange, bevor ich mich da jetzt richtig entschuldigen muss. Herr Burkhardt, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja.
Also meine Meinung ist, man sollte da die Kinder in die Schule schicken, dann sind sie am besten aufgehoben. Nämlich zu Hause gibt es gar nicht die Möglichkeiten, auch die hygienischen Verhältnisse, obwohl die meisten natürlich Waschgelegenheiten haben. Aber in der Schule, da ist der normale Gang und da haben die auch Waschgelegenheiten, Toiletten und so weiter. Deswegen bin ich dafür, dass die in die Schule kommen, auch die kleineren. Dann geht das alles seinen gewohnten Gang, das kann man dann viel besser beobachten.
Auch wenn die Ansteckungsgefahr dort groß wäre?
Ja, also ich weiß, ich habe noch keine Ansteckungsgefahr von Schülern gehört, die jünger sind. Also ich habe bis jetzt immer nur von Älteren gehört. Mhm. Ich bin jetzt auch 75 Jahre, ich meine, ich habe Glück gehabt, bis jetzt habe ich noch nichts. Ne? Aber ich finde, in der Schule geht alles seinen richtigen Gang und man kann dann auch besser beobachten.
Mhm. Danke, Herr Burkhardt, für den Anruf. Ich gebe es gleich an Frau Lasek weiter, die ohnehin noch eine Anmerkung machen wollte. Was sagen Sie zu Herrn Burkhardt und was war Ihre Anmerkung noch?
Die Anmerkung zu der Ausführung von Herrn Kekulé.
Genau.
Wir müssten als Risikogruppe an der Stelle auch unbedingt die Pädagoginnen und Pädagogen mit ins Spiel bringen. Wir haben einmal besonders in den Grundschulen einen hohen Anteil an über 60-Jährigen und wir wissen, dass es natürlich auch unter den Lehrerinnen und Lehrern Vorerkrankungen gibt, die also ausschließen, dass sie mit den Kindern zusammenarbeiten. Und die dann weiterhin mit den Kindern zusammenarbeiten dürfen, also nicht der Risikogruppe angehören, haben ein höheres Infektionsrisiko als in anderen Berufen ganz sicher. Und da wird einfach auch die Kultusministerkonferenz in der Pflicht sein, zu überlegen, wie damit umgegangen wird, also Gesundheitsschutz für die Pädagoginnen und Pädagogen. Mhm. Und zur Frage von Herrn Burkhardt.
Da wollte ich Sie noch nachfragen, weil der sagt, wäre besser, die Kinder in der Schule zu lassen oder wieder hinzulassen. Dort könne man sie kontrollieren. Und er schildert die Lage aus seiner Sicht ist das ja, könnten die Schulen das leisten mit Hygiene und Abstand? Ist das in der Praxis so?
Es wird eine sehr unnatürliche Situation in den Schulen werden. Also nicht die Schulsituation, die Kinder gewohnt sind, weil sie werden an Einzeltischen sitzen. Wir werden die Situation haben, dass halbe Klassen gar nicht kommen können, weil dafür die Räume zu klein sind, wenn wir an die Mindestabstände denken. Und wir haben viele Schulräume, die haben kein Waschbecken. Da gibt es dann auf dem Flur bei den Toiletten ein oder zwei Waschbecken. Und damit kommt man schon in die Situation, wie soll man das regeln, dass die Kinder sich zwischendurch die Hände waschen und dabei mit dem Mindestabstand sich irgendwo einreihen in eine längere Schlange. Überlegen Sie, wie lang die sein muss, wenn wir 10 Kinder zusammen haben. Also das sind keine einfachen Bedingungen. Man muss auch gucken, gibt es an den Eingangstüren zum Beispiel der Handdesinfektionsspender, ist sowas notwendig, wie in anderen Einrichtungen, wo viele Menschen zusammenkommen.
Aber kann das daran scheitern? Gebe ich vielleicht mal an die Politiker in unserer Runde weiter, an Christine Aschenberg-Duknus von der FDP. Sehen Sie die Schulen, natürlich kann man da nicht Versäumnisse von Jahren aufholen, aber sehen Sie die Schulen in der Lage, wäre das kurzfristig zu organisieren? Also Seife müsste ja zu organisieren sein, Frau Aschenberg-Duknus. Wie sehen Sie es?
Ja, also das sehe ich genauso. Das hätte man nach Ostern schon angehen können, denn wir wissen ja, dass so etwas auf uns zukommt.
Ist in vielen Schulen wahrscheinlich auch schon gemacht worden.
Ist schon gemacht worden, völlig richtig. Und deswegen habe ich zu Beginn ja auch gesagt, man könnte die Klassen teilen, dass man eben sagt, der eine Teil geht eine Woche in die Schule, in der anderen Woche werden die Aufgaben eben zu Hause gemacht. Das würde die häusliche Situation und auch die Situation der Eltern etwas entzerren. Und ich denke mal, darauf kommt es an. Und ich muss Herrn Kekulé recht geben, wir müssen natürlich dann dafür sorgen, dass die Kinder, wenn sie dann nach Hause kommen, ich sage jetzt mal nicht unbedingt die Großeltern im Pflegeheim besuchen und da eben, dass wir darauf achten, dass die Kinder, die ja dann vielleicht auch eher ein Virus nach Hause tragen können, dass sie das nicht an die besonders schützenswerte Gruppe der Betagten weitergibt. Also das ist ein großer, also das müssten wir sicherstellen. Mhm. Und ich sage mal, dass das gefährdete Lehrer da sind, das Problem haben wir natürlich in allen Gruppen. Auch Pflegekräfte sind gefährdet in dem Bereich. Und da sagen
Frau Aschenberg-Duknus, der Frage geben wir nach, wenn wir uns nach den Nachrichten wieder melden. Das konnten wir jetzt auch in Corona-Zeiten leider nicht enden. Die Diskussion wird immer noch unterbrochen von unseren Nachrichten. Aber danach greifen wir das ganz gleich wieder auf. Geschäfte und erste Schulen offen, kommen die Corona-Lockerungen zu früh? Das ist heute Thema unserer Diskussion. Wir wollen den Schwerpunkt dabei auf die Schulen setzen. Und zwei E-Mails will ich Ihnen kurz vorlesen. Da hat uns Gabriele Gläser geschrieben. Als ehemalige Lehrerin und Oma von Enkelinnen in verschiedenen Altersgruppen hoffe ich auf eine baldige und trotzdem sichere Öffnung von Kita und Schule. Kleinere Gruppen, maximal halbe Klassen, tageweise wechselnd in die Schule lassen für eine Art Kernprogramm mit den Lehrerinnen. Das wäre ihre Idee, Lehrerinnen und Lehrer, die sich dann auch intensiv der Nacharbeit der letzten Wochen widmen können. Dabei sollten vor allem die Grund- und Mittelstufen bedacht werden. Bei ihnen ist der persönliche Kontakt mit Lehrerinnen und Spielgefährten besonders wichtig. Das ging jetzt, was die Organisation angeht, also in die Richtung, wie es Christine Aschenberg-Duknus vor den Nachrichten vorgeschlagen hat, Klassen da abwechselnd wieder zuzulassen. Dann hat uns ein Hörer geschrieben oder eine Hörerin, die nicht genannt werden will, namentlich, schreibt aber, wir als Eltern einer 10-jährigen Tochter überlegen, weil wir uns dazu gezwungen fühlen, zivil ungehorsam zu werden und unsere Tochter sollte die Schule vor den Sommerferien wieder öffnen, einfach nicht zur Schule zu schicken. Und wir sind nicht allein, es formiert sich Widerstand, wenn Herr Laschet, also der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, unsere Kinder nicht schützt, so heißt es da in der Mail, dann müssen wir es selbst tun. Schlimm. Und wir haben Frau Fanger am Telefon aus Mössingen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, Ihre Meinung zu dem Ganzen, zu den Schulöffnungen, kommen die zu früh? Sollten die forciert werden?
Ja, also meine Meinung ist, dass sie, also wenn man sie jetzt generell öffnet, dass ich das verfrüht finde, dass jetzt höhere Klassen, also Abiturienten und Prüfungsklassen, dass die zunächst schon mal angefangen haben, das kann ich befürworten. Aber also mein Punkt ist, dass jüngere Grundschüler und Kitas auf keinen Fall schon geöffnet werden sollten. Auch wenn ich sehe, dass das ein Spagat ist für die Eltern, aber eben wirklich, um die Gesundheit der Gesamtbevölkerung gewährleisten zu können, weil wir noch lange nicht über dem Berg sind.
Mhm. Frau Fanger, danke für den Punkt. Ich gebe es in die Runde und frage den Virologen Alexander Kikulé. Herr Kikulé, wie stehen Sie zu diesem Konzept, dass jetzt die älteren Schüler zugelassen werden? Die Wissenschaftsakademie Leopoldina, auf die die Kanzlerin ja sonst große Stücke hält, die hatte ja eher das Gegenteil vorgeschlagen. Die hatte vorgeschlagen, man sollte die Grundschulen und Schüler bis zur 9. oder 10. Klasse zulassen, weil da der Bedarf am größten sei. Und die Älteren, die wären ja in der Lage, die könnten das dann digital machen. Jetzt hat man sich anders entschieden. Wie stehen Sie zu diesem deutschen Konzept?
Ja, das ist natürlich muss man ein bisschen ausholen. Also die Leopoldina zunächst mal, die hat tatsächlich vorgeschlagen, war ich auch sehr überrascht darüber, dass die kleinen Kinder zuerst anfangen sollen. Jetzt habe ich ein Echo auf dem Ohr.
Ja, immer noch? Oder hören Sie uns?
Sie höre ich.
Ja.
Jetzt höre ich mich selber. Ich versuche es mal trotzdem.
Probieren Sie es mal.
Nur an die Technik, vielleicht kann man das abschalten. Es ist so, dass die älteren Kinder, danke, jetzt ist es weg, es ist so, dass die älteren Kinder tatsächlich eigentlich sicher nicht nur besser digital lernen können, sondern sich auch viel besser schützen können. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und die Leopoldina hat vorgeschlagen, dass die Jüngsten zuerst in die Schulen sollen, weil die den größten Bedarf hätten an persönlicher Betreuung. Das stimmt sicher. Und hat aber zugleich vorgeschlagen, dass diese ganz jungen Kinder in der Grundschule zugleich die Hygieneregeln einhalten sollen. Und da bin ich eigentlich der gleichen Meinung, wie die Frau Lasek das im Gespräch schon gesagt hat, dass das praktisch eigentlich nicht geht. Ich habe selber zwei kleine Kinder, also ich halte das für ausgeschlossen und auch für die Kinder wahnsinnig stressig, selbst wenn man es machen würde. Ja, das ist ja sowieso schon die Generation Corona und ich möchte denen nicht antun, dass die jetzt in der Grundschule und in der Kita am besten noch jetzt irgendwelche Hygieneregeln pauken müssen.
Aber wie lange müsste man die dann raushalten, wenn man davon ausgeht, wir finden ja so schnell keine Impfung?
Gerne. Ich gehe davon aus, dass ich glaube auch, dass das Konzept der Bundesregierung zu warten, bis wir einen Impfstoff haben und bis dahin mehr oder minder strenge Regeln hier einzuhalten, das halte ich für schwierig wegen des Impfstoffs. Ja, weil der Impfstoff kann in einem Jahr kommen, kann in zwei Jahren kommen und es garantiert auch keiner, dass er jemals kommt, muss man auch sagen. Ich will noch was Grundsätzliches sagen zum Verständnis. Da hat der Herr Burkhardt ja gesagt, er weiß nicht genau, ob Kinder überhaupt ansteckend sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, bei allen Atemwegserkrankungen, die so ähnlich sind, also Influenza und andere Coronavirus-Erkrankungen, da wissen wir, dass Kinder ein Multiplikator der Epidemien sind und der Pandemie sind. Also wenn es sich hier nicht anders als sonst verhält, ist es so, dass wir Kinder haben, die zwar nicht besonders starke Symptome haben, aber das muss man unterscheiden von der Tatsache, dass sie angesteckt werden können und natürlich auch die Krankheit weiter verbreiten. Deshalb war die Schließung der Schulen so dringend notwendig, weil das sozusagen Drehscheiben sind für die Vermehrung des Virus, zumindest wenn sich dieses neue Virus nicht komplett anders verhält als alle anderen, die wir kennen. Dann war die Frage von der Frau Lasek, was machen wir mit den Pädagogen Ü60, wenn wir Kinder in die Schule schicken? Also das Risiko steigt rapide an Ü70. Ü65 gibt es auch einen erkennbaren Anstieg, der ist aber längst nicht vergleichbar mit dem Ü70-Anstieg. Und Ü60 ist wirklich übertrieben. Das heißt also grundsätzlich ist es mal so, das Risiko steigt deutlich an gegenüber der Allgemeinbevölkerung für die Personen, die sowieso im Ruhestand sind. Und dann gibt es daneben natürlich noch Menschen, die haben ein individuelles Gesundheitsrisiko. Da meine ich aber, müssen wir auch ein Augenmaß dafür finden. Ich höre dann so von, dass quasi jeder, der irgendwie mal Raucher war oder jeder, der irgendwo Diabetes hat, auch wenn er bestens eingestellt ist, hier Risikogruppe sei. Also das sind eigentlich ganz wenige Krankheiten, wo wir ganz deutlich sagen können, dass das ein erhöhtes Risiko ist. Und diese Menschen sind in der Regel auch daran so schwer erkrankt, dass die auch sonst ein hohes Sterbensrisiko hatten. Und wenn dann die Influenza noch, die Covid-19-Infektion noch dazukommt, dann wird es sozusagen, dann erfüllt dieses Risiko. Da müssen wir als Gesellschaft uns überlegen, wir können ja nicht alle schützen und wir können nicht jeden vor allem schützen. Es gibt auch 20-Jährige, die daran gestorben sind. Zwar nur eine Handvoll weltweit, aber das gibt es auch. Und wir müssen uns einfach überlegen, mit wie viel Risiko können wir leben insgesamt. Und da erinnere ich daran, dass die ganz normale Influenza, die saisonale Grippe, laut Angaben des Robert-Koch-Instituts im Jahr bis zu 25.000 Tote sowieso immer gefordert hat. Zwar natürlich ein Spitzenjahr mit den 25.000, aber da haben wir auch nicht dran gedacht, ob wir jetzt Shutdowns machen. Mhm. Und die Menschen wollen sich ja zum Teil nicht einmal impfen lassen wegen dieser Gefahr. Das heißt also, ich glaube, die Option, die wir hätten, das ist, finde ich, und das habe ich ja mit ein paar anderen Autoren letzte Woche im Spiegel in den öffentlichen Raum gestellt, wir müssen uns überlegen, ob wir sagen, wir schützen die Risikogruppen, für die das wirklich eine ganz schlimme Krankheit ist, aber dann natürlich nicht alle, sondern die man per Alter oder per besonders schwerer Erkrankung definieren kann. Und wir lassen zugleich Freiheiten bei den Kleinen zu. Das heißt also, aus meiner Sicht ist es so, es hat keinen Sinn, Grundschüler oder gar Kita-Kinder mit Hygiene zu drangsalieren. Ich glaube auch, dass die Schulen es überhaupt nicht leisten können, die Plätze da zu isolieren und Ähnliches. Die doppelte Klassenstärken und was es nicht alles für Ideen gibt. Ich glaube, das ist eine völlige Überforderung des Systems, führt auch zu so einer Art Hysterie im Alltag, dem Virus gegenüber.
Aber Sie würden diese Kinder wieder in die Schule lassen, beziehungsweise dann auch in die Kitas? Da habe ich
ja richtig verstanden. Genau, die Voraussetzungen dafür sind aber erstens, dass die Risikogruppen vernünftig geschützt werden müssen. Darüber habe ich schon gesprochen. Zweitens, dass wir genug Tests haben, um das, was ich Smart Distancing nenne, zu machen. Das heißt also, dass die Menschen individueller ihre Risiken einschätzen können, zum Beispiel indem ich mich teste, bevor ich meine Großmutter am Wochenende besuche. Ganz wichtig auch, dass der öffentliche Gesundheitsdienst in der Lage ist, möglichst viele Infektionsketten nachzuvollziehen, weil wir dann Fälle austreten können, bevor es zu lokalen Ausbrüchen kommt. Und wir haben natürlich bei der Statistik riesige Defizite, die für ein Land wie Deutschland eigentlich peinlich sind, dass das Robert-Koch-Institut keine Ahnung hat, wie viele Ärzte zum Beispiel infiziert wurden oder Krankenpfleger, dass das Robert-Koch-Institut gar nicht weiß, wie die Zusammensetzung der Vorerkrankungen ist, also welche Risikopersonen eigentlich, welche von den Verstorbenen welches Risiko hatten und solche Dinge. Da sind ja nicht einmal die Daten erfasst.
Also sehr viele.
Wegen dieser vielen To-Dos, sage ich mal abschließend, bin ich ein bisschen zurückhaltend, jetzt sofort bundesweit alle wieder in die Schulen zu schicken. Das finde ich ziemlich gefährliches Experiment. Ich hätte mir eher vorgestellt, dass man das in einer Region, wo zum Beispiel diese ganzen Voraussetzungen besonders gut schon so halbwegs erfüllt sind, in einem Bundesland vielleicht, dass man dort mal anfängt. Und die Frage, die Sie ja gestellt haben, ist mit den älteren Kindern. Da hätte ich vor dem Abitur überhaupt keine Bedenken gehabt, die weiter in die Schule gehen zu lassen. Da hätte man es gleich machen können und sagen können, wir setzen die auseinander, wir bringen denen Hygiene bei. Im 18-Jährigen können sie das doch alles erklären. Und lassen die mal das Abitur machen, wie es ja auch einige gemacht haben. Also das Problem sind wirklich die Kleinen und die Hygienemaßnahmen für die Kleinen, da sehe ich irrsinnige Probleme, das umzusetzen.
Ja, und woher?
Darf ich daran ansetzen?
Darf ich nochmal gleich sagen? Auch da kommen Sie wieder zu Wort, aber jetzt wartet Herr Hübler aus Radebeul schon wieder ganz, ganz lange. Da kriege ich Ärger, wenn ich ihn jetzt nicht frage, was er uns zu sagen hat. Frau Lassig, danach sind Sie dran. Aber jetzt erstmal Herr Hübler, guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde und schönen Dank, dass Sie mich nicht allzu lange haben warten lassen. Sie hören mich, ja?
Ja, wir hören Sie gerne.
Ja. Also ich kann vielleicht gleich anknüpfen an das, was zuletzt gesagt wurde, das natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Wenn ich an Öffnungsmaßnahmen denke, in den Schulen, woanders auch, ist völlig egal, dass da eine ganze Reihe von Voraussetzungen gegeben sein müssen. Und das sind Voraussetzungen, die die Krankheit selbst betreffen, also epidemiologische Voraussetzungen, aber natürlich auch diverse organisatorische Vorbereitungen und. Und das spielt, denke ich, auch in den Schulen eine wesentliche Rolle. Wenn ich dort an den Start gehe, dann müssen die Lehrer vorbereitet sein. Da muss man wissen, wie man den Unterricht gestaltet, wie die räumlichen Voraussetzungen sind und insbesondere auch die sanitären Voraussetzungen müssen da sein. Die Hygienevoraussetzungen müssen geschaffen werden. Die Schulen müssen vernünftig ausgestattet sein mit dem Material. So, und jetzt ist mir Ich habe gestern.
Herr Hübler, das haben wir vorhin gehört, dass das an vielen Schulen jetzt in Vorbereitung ist. Da gibt es auch Vorschläge, den Unterricht zu teilen, die Schüler da weiter auseinanderzubringen, Abstandsregelungen einzuhalten. Was wollen Sie in die Diskussion einbringen? Welche Frage soll ich weitergeben? Oder also, welche Forderung?
Mein Problem ist folgendes, das ist mir gestern Abend bewusst geworden. Ich habe die Sendung der Frau Will gesehen, die Diskussionsrunde. Da war auch der Herr Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dabei. Und er ist angesprochen worden auf das Thema Vorbereitung in den Schulen. Warum ging das so spät erst los? Man wusste doch von vornherein, dass man irgendwann die Schulen auch wieder aufmachen wird. Und dass das vernünftig vorbereitet sein muss. Darauf reagierte der Herr Laschet in einer für mich erstaunlichen Art und Weise, indem er sagte, er als Ministerpräsident beziehungsweise seine Regierung sei dafür ja gar nicht zuständig. Das ist Sache der Schulbehörden, also der Schulträger vor Ort, in den Gemeinden, in den Kommunen und so weiter. Und wenn die nichts tun, ja, was soll dann die Regierung machen? Ich habe das jetzt verkürzt dargestellt.
Ja, vielleicht, wenn Sie mir erlauben, das ist ja ein guter und wichtiger Punkt, gebe ich das. Frau Lassek hat es ja vorhin schon angesprochen, wollte sich ohnehin zu Wort melden. Herr Hübler, dann danke ich Ihnen, dass Sie das hier mit eingebracht haben. Und ich gebe es gleich mal an Frau Lassek weiter, die zwar vorher, glaube ich, noch was zu diesem politischen Konzept sagen wollte. Das stellen wir vielleicht einen Moment zurück. Frau Lassek, wenn Sie das noch aufgreifen, schnell was. Und Herr Hübler da eben gesagt hat, die Schulen würden das sehr schlecht umsetzen, hätten sich zu spät mit beschäftigt. Entspricht das Ihren Erfahrungen?
Nein, nicht so in dieser Absolutheit. Die Schulen bereiten sich praktisch von Beginn der Schulschließungen an vor, weil sie ja eine Notbetreuung organisieren mussten, weil sie organisieren mussten, dass die Kinder für ihr Arbeiten, Lernen zu Hause Hinweise bekommen, Material bekommen. Und das sind auch bezogen auf hygienische Abläufe sind Erfahrungen gesammelt worden, die jetzt in die weitere Öffnung eingebracht werden
können. Und das wäre praktisch auch machbar in der Praxis?
Wobei durchaus zu diskutieren ist, ob die Zeit, da es auch um Beschaffungsmaßnahmen geht, ausreicht, so wie sie jetzt geplant ist. Was ich aber denke, und das greift auch den politischen Ansatz auf, den Herr Hübler gerade genommen hat und wo Herr Laschet gestern Abend diese Bemerkung gemacht hat, was es unbedingt braucht, und das ist politische Verantwortung, Verantwortung der Kultusministerinnen und Kultusminister, eine Strategie zu haben, wie die Kinder, speziell die jungen Kinder, wieder in die Schulen und Kitas geholt werden. Und diese Strategie, die ist noch nicht da oder die ist auch nicht, falls sie da sein sollte, außer jahrgangsweise, was wir im Grundschulverband für falsch halten, die muss mit Praktikerinnen und Praktikern auch diskutiert werden. Der Grundschulverband hat eine ganz klare einen Strategievorschlag, den wir gerne in die Diskussion einbringen. Es geht darum, nicht zu sagen, wir holen die Kinder jahrgangsweise in die Schule, weil es wird bis zu den Sommerferien keinen regulären Schulunterricht mehr geben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir können niemals absichern, dass jedes Kind eine Woche zur Schule kommt, in der anderen nicht oder auch andere Rhythmen, die einzuhalten wären. Also es werden ganz reduzierte Zeiten sein, die Kinder in der Schule verbringen können. Das andere ist, dass wir, das haben wir anfangs diskutiert, einen hohen Prozentsatz von Eltern haben, die sagen, wir brauchen jetzt die Betreuung in Schule und Kita wieder. Und wir haben aber auch einen Prozentsatz von Eltern, die sagen, ich will aber mein Kind nicht zur Schule schicken, das ist mir zu gefährlich. Und dieses Einzudenken in die Strategie halten wir für ganz wichtig und erheblich.
Ist aber wahrscheinlich schwer unter einen Hut zu bringen.
Ja, ich glaube, man kann Lösungen finden und wir haben ein ganz klaren Vorschlag.
Sagen Sie den kurz, dann kann ich nämlich Frau Achenberg, Duknus, unsere Politikerin, danach fragen.
Mhm. Ja, es gibt die Notbetreuung und wir hielten es für sinnvoll, die Notbetreuung auszubauen, das heißt zu erweitern und damit auch den Zielgruppen, die wir alle kennen, die auch teilweise heute benannt sind, die Notbetreuung zu öffnen. Also auch damit die Eltern, die Hilfe brauchen, ins Boot zu holen, aber auch vor allem die Kinder mit ins Boot zu holen, die über den Unterricht zu Hause, über das Lernen zu Hause schwer zu erreichen sind, weil sie nicht die Infrastruktur haben, keinen Arbeitsplatz und so weiter.
Wäre
das
wahrscheinlich,
heißt, die kann man einladen in diese Betreuungssituation und wir bekämen dann einen sukzessiven Aufbau der mit den Kindern oder Ausbau mit den Kindern, deren Eltern das auch mittragen.
Das wäre dann auf freiwilliger Basis, also die Eltern, die das wollen.
Ja, ja. Beziehungsweise auch angesprochen werden. Ja.
Darf ich das weitergeben an Christine Achenberg-Duknus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion? Ich glaube, heute oder morgen verhandeln ja jetzt die Kultusminister und Kultusministerinnen und auch, was die jüngeren Jahrgänge angeht, die Familienministerinnen und Familienminister. Wenn Frau Lassig da jetzt eine politische Strategie, ein politisches Konzept vermisst, dann trifft das ja auch Bildungsminister oder Bildungsministerinnen auf. Aus den Reihen Ihrer Partei, Frau Achenberg-Duknus. Wünschen Sie sich da auch so ein Konzept? Fehlt Ihnen das auch?
Naja, Konzepte sind sicher immer gut, aber ich freue mich schon, dass Frau Lassek zumindest den Teil angesprochen hat, der mir auch immer so wichtig ist, dass nämlich dieser Stillstand, dieser Lockdown ja auch gesundheitliche und gesellschaftspolitische Auswirkungen jenseits von Corona hat. Und das diskutieren wir leider in letzter Zeit immer viel zu wenig. Und da ist genau das, was sie eben angesprochen hat, was ich vorhin auch gesagt habe. Es gibt eben sozial benachteiligte und leistungsschwache Schüler, die werden eben abgehängt, wenn sie nicht beschult werden. Und da ist natürlich eine Notbeschulung oder Notbetreuung ganz, ganz wichtig. Und wenn Sie mal mit dem Kinderschutzbund gesprochen haben, was da jetzt an Anrufen aufploppt, wo eben wirklich Kinder zu Hause keine Hilfe erhalten oder wo auch Gewalt zu Hause herrscht. Das alles wird ja in der Schule, wo ein geregelter Tagesablauf geboten wird, das alles fällt ja jetzt weg und das müssen wir natürlich auch mit berücksichtigen. Mhm. Und deswegen denke ich, müssen wir auch nicht immer nur die eine Lösung für alle, es ist sowieso ja Ländersache, ist klar, aber ich sage jetzt mal, ich komme hier aus einem kleinen Ort Strande, wir haben hier noch eine Dorfschule, die kann wahrscheinlich eine andere Strategie fahren als eine Schule, in der eben Grundschüler und ältere Jahrgänge zusammen sind. Insofern erwarte ich mir da auch intelligente Strategien, um auch eben diese gesellschaftspolitischen Probleme, die in den Familien ja herrschen, eben auch zu berücksichtigen. Und wie gesagt, Kinderärzte warnen ja auch, Eltern zögern Arztbesuche hinaus, es wird nicht mehr festgestellt, wo Vernachlässigung stattfindet. Da sind ja die Orte Schule, Kindergarten, wo da auch ein Auge drauf, wo die Betreuer auch ein Auge drauf haben. Und das dürfen wir nicht vergessen bei der ganzen Sache. Und niemand möchte natürlich jetzt eine generelle Öffnung, wie das schon vor Corona war. Aber wir müssen doch erste Schritte wagen, um genau diese Problematik runterzufahren und zu sagen, wir müssen den Kindern doch wieder die Möglichkeit geben, auch miteinander sich zu treffen und beschult zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Und in diese Richtung will sich offenbar auch Herr Ochs äußern, der uns aus Sachsen-Anhalt angerufen hat. Guten Morgen, Herr Ochs.
Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde.
Ja.
Vorab möchte ich eines sagen. Alles, was bisher gesprochen, diskutiert wurde, ist sehr differenziert und in der Breite dargestellt worden. Das finde ich sehr schön. Da sind viele Dinge schon angesprochen worden, die ich auch auf der Seele hatte. Mir ist in dem Zusammenhang eines noch wichtig, was ich gerne sagen möchte. Soziale Ungleichheit. Das ist ein Aspekt, der ist gerade auch angesprochen worden. Meines Erachtens nach lässt sich der am besten ausschließen, minimieren, wenn auf eine Beschulung, also ein Aussetzen der Schulpflicht für alle anderen Klassen, die jetzt nicht in der Diskussion sind, Abschlussklassen und so weiter und so fort, für dieses Schuljahr mit entsprechenden Bedingungen, die schon genannt wurden, Aspekt Ausbau, Notbetreuung, in dem Zusammenhang ein ganz wichtiger Aspekt. Ich finde es gut, mal in die Ukraine zu schauen. Dort hat man ein Telelearning-System aufgebaut. Aspekt digitale Versorgung ist nicht einheitlich. Das läuft über das staatliche Fernsehen. Hier wäre es schön, wenn vielleicht auch man sich zusammenfinden würde als Kultusministerkonferenz mit Bund und Kommunen. Da kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Und im nächsten Schuljahr wieder anzufangen nach den Sommerferien, um sozusagen das erste Halbjahr, wie es auch ausschaut mit Corona oder nicht, gegebenenfalls für Nachholungen zu nutzen und dann alle wieder auf den gleichen Stand zu bringen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der ist noch zu bedenkenswert.
Mhm. Danke für diesen Hinweis. Ich will mal noch sagen, dass wir das vor einer Stunde oder vor einer knappen Stunde besprochen haben. Genau dieses Thema, als wir die Sendung begonnen haben, mit einem längeren Gespräch mit einem Forscher, der sich mit den Belangen der Lehrer beschäftigt hat und genau mit diesem Thema, das jetzt auch der Spiegel aufwirft. Danke für diesen Hinweis. Ich gebe vielleicht noch mal kurz, bevor wir zu den Nachrichten kommen, an Herrn Kikulé weiter, der die Diskussion ja heute nicht nur als Virologe verfolgt, sondern auch als Vater. Ich glaube, Sie haben auch Kinder im Grundschulalter. Was sagen Sie zu diesem Konzept oder zu dieser Feststellung, dass man eigentlich einen geregelten Schulbetrieb in diesem Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr hinbekommt in diesem Schuljahr für Grundschulkinder, aber dass man da diese Notbetreuung ausbauen müsste?
Ich glaube, das wäre für ganz viele Eltern schrecklich und auch für die Kinder. Ich selber nehme mich da ein bisschen aus, weil ich natürlich als Universitätsprofessor in einer relativ komfortablen Situation bin. Aber ich sehe ja auch, wie es vielen anderen Menschen geht. Es gibt ja Kinder, die kriegen nur in der Schule ordentliches Essen. Es gibt ja auch Kinder mit Behinderungen und Ähnliches. Also ich glaube, da ist ein Riesenfeld offen und ich bin deshalb, wäre sehr enttäuscht, wenn wir es nicht hinkriegen, diese Vorbereitungen, die ich genannt habe, die eigentlich notwendig gewesen wären in den letzten Wochen, um den Lockdown, um das Ende des Lockdowns oder die Leichterung des Lockdowns vorzubereiten. Jetzt haben wir die nicht hingekriegt und wenn wir deshalb letztlich jetzt tatsächlich bis zu den Sommerferien keinen Unterricht hätten, das wäre ganz fürchterlich und von den Kita-Kindern ganz zu schweigen, über die haben wir gar nicht gesprochen.
Ja, Kita-Kinder, was ist da? Frau Lassek, Sie sind zwar für die Grundschulen zuständig, aber Sie haben ja Erfahrungen mit diesen jüngeren Kindern, die dann auch bei Ihnen dann zur Grundschule kommen. Halten Sie das für ganz ausgeschlossen, dass man die Kitas wieder aufmacht?
Also das ist in der Tat nicht mein großer Erfahrungsbereich.
Ich frage vom Alter her.
Ich will da nur darauf hinweisen, dass es da mit den Abstandsregeln beziehungsweise Hygieneregeln natürlich noch sehr viel schwieriger wird und dass wir unter dem Aspekt, dass wir ja immer noch in einer Phase sind, wo wir die Kontakte minimieren müssen. Das heißt also, Kontakte einmal stabil halten, dass sie nur in begrenzten Gruppenzusammenhängen stattfinden und eben auch nicht ständig wechseln, dass wir in der Lage dann eine Situation haben, wo wir sagen müssen, in der Kita, so wie jetzt in der Betreuungssituation, sind eben nur 5 Kinder zusammen und die sind immer mit derselben Gruppe zusammen, also auch mit derselben Pädagogin. Dann natürlich kann man an Umsetzung denken.
Da knüpfen wir dann an. Nach den Nachrichten, wenn wir weitermachen mit unserem Thema Geschäfte und erste Schulen offen, kommen die Corona-Lockerungen, kommen die jetzt zu früh? Unser Thema heute, Geschäfte und erste Schulen offen, kommen die Corona-Lockerungen zu früh. Wir wollen insbesondere auf die Schulen schauen und gleich wieder Hörer zu Wort kommen lassen. Da schreibt uns etwa Christa Schneider. Schulen und Kitas sind geschlossen. Viele kleine Unternehmer müssen wieder von vorne anfangen. Angehörige dürfen ihre Eltern und Geschwister nicht mehr sehen. Pflege in den Altersheimen ist noch mehr im Notstand. Das geht nicht, ohne dass es dafür einen überlebenswichtigen Grund gäbe. Joachim Gribling schreibt uns, ich bin auch dankbar, dass Wolfgang Schäuble die Diskussion eröffnet hat, dass Leben nicht über allem steht. Das war ja die Äußerung, die der Bundestagspräsident am Wochenende gemacht hat. Christine Aschenberg-Duknus von der FDP, lässt sich das auf Schulen übertragen? Stimmen Sie dem Bundestagspräsidenten mit dieser Aussage zu?
Ich stimme ihm 100% zu, denn wir müssen ja auch sagen, Grundrechte, wir haben mehrere Grundrechte, da gehört die Gesundheit dazu und das hat er ja auch gesagt, aber auch die Würde des Menschen, die unantastbar ist, steht in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und wie gesagt, der Stillstand, der Lockdown hat ja Auswirkungen und da muss natürlich, der Staat hat die Pflicht zu argumentieren, ob die Maßnahmen jetzt überhaupt noch notwendig sind und in welchem Maße sie notwendig sind. Und da gebe ich dir den Anrufern völlig recht. Also, und ich bin nun Gesundheitspolitikerin und muss sagen, wenn jetzt Kardiologen sagen, dass die Menschen mit Herzinfarkt und Schlaganfall jetzt nicht mehr in die Notaufnahmen kommen, weil sie Angst vor Corona haben, wenn Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr wahrgenommen werden, wenn Operationen verschoben werden und genau das Argument, wenn betagte Damen und Herren in den Pflegeeinrichtungen nicht mehr besucht werden können, was macht das mit den Menschen? Und ist diese Auswirkung nicht genauso schlimm wie die Infektion mit Corona? Da müssen wir drüber reden.
Und das gilt, auch für die Schulen. Also auch dort sollte man ein höheres Risiko gehen.
Naja, was heißt höheres Risiko? Ich gebe Herrn Kekulé recht, dass man sagt, wir müssen unsere Gruppen dann besonders schützen. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir diejenigen Schulen öffnen, wo sich eben die Schüler an die Hygienemaßnahmen halten können, wo sie dazu in der Lage sind. Da können wir doch zum Beispiel schon mal öffnen, entzerrt natürlich, zeitlich entzerrt. Und da können wir das machen. Aber wir müssen eben dann, wenn wir das zum Beispiel auch sagen, wir beginnen vielleicht in der Grundschule damit, dass wir eben die besonderen Gruppen, die wir schützen müssen, dann noch mehr schützen. Und da fehlt mir auch noch einiges bei dem besonderen Schutz der betagten Menschen.
Nehmen wir noch schnell eine Hörer bzw. eine Hörerin dazwischen. Frau Kaufold aus Dresden, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, die Corona-Lockerungen, für Sie kommen die zu früh oder nicht? Wie ist Ihre Meinung?
Also wichtig ist auf jeden Fall, das zu bereden. Ich glaube, dass das auch gut wieder angefahren ist. Nicht zu forsch, aber eben mit einem gewissen Mut auch zum Risiko. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Selbstverantwortung jetzt auch wieder hier gestärkt wird, dass man vor allen Dingen auf Freiwilligkeit setzt. Hier würde ich mir vor allen Dingen von der FDP auch noch mehr wünschen an Überlegungen, wie man das in Schulen umsetzen kann. Denn also das Schichtmodell, was jetzt im Gespräch ist, dass man sozusagen im Wochenwechsel die Kinder in die Schule kommen lässt und dann wieder auf den Fernunterricht verweist, geht schon in die richtige Richtung, finde ich. Man könnte aber, meine ich, das noch flexibler gestalten und noch liberaler, indem man erstmal abfragt, bei den Eltern, bei den Lehrern, wie denn ihre eigene persönliche Einschätzung ist, was sie sich denn wünschen. Mhm. Warum wird darüber nicht geredet, dass man auf diese Art womöglich eine ganz natürliche Aufteilung 50-50 vielleicht sogar hinbekommen könnte, wenn erstmal in den Klassen abgefragt wird.
Also ich glaube, das geht in die Richtung, was Frau Lassig, die Vorsitzende des Grundschulverbands, vorhin gesagt hat in dieser Diskussion.
Ja, das habe ich jetzt so nicht mitbekommen, aber ich meine, dass das eben ganz wichtig ist, hier erstmal über die Klassenlehrer vielleicht einfach mal abzufragen per E-Mail, wer von euch wäre denn bereit oder würde sich schon trauen, in die Schule wieder zu kommen und wer zieht es vor, unter den aktuellen Bedingungen doch lieber von zu Hause aus zu lernen. Und dieser Grundansatz sozusagen von der lokalen Warte auszugehen und dort maximal alle mitzunehmen, der fehlt mir noch. Wir schauen zu sehr auf eine pauschale Lösung, die dann für alle passen soll, wo auch dann die Pflicht natürlich besonders relevant wird. Ne? Dann, wenn man dieses Schichtmodell macht, gilt es ja dann auch wieder für alle.
Mhm. Also mehr Individualität. Jo.
Mehr Individualität, mehr Wahlfreiheit. Ja. Und dann schaffe ich ja auch Platz vor Ort, denke ich mal, für diejenigen, die kommen wollen in die Schule, weil es wird meines Erachtens bestimmt 50% geben, die noch nicht kommen wollen. Und dann habe ich doch eigentlich den Ausgleich geschaffen.
Mhm. Dankeschön. Ich gebe kurz Frau Lassig das Wort. Sie sagen volle Unterstützung wahrscheinlich.
Ja, ich kann den Gedanken von Frau Kaufold natürlich sehr unterstützen und vielleicht noch ergänzen. Sie hat das zum Schluss auch gesagt. Also einmal die Eltern mitnehmen, die freiwillige Teilnahme zu nutzen für den immer weiteren Ausbau, bis schließlich Schule wieder Schule sein kann. Und vor allem würden wir auf dem Weg, was sehr wichtig ist, auch die Ressourcenfragen im Griff haben. Wir werden das ist ganz klar, nicht alle Lehrkräfte zur Verfügung haben vor Ort. Und das heißt, wir müssen, wenn wir dann Klassen teilen, und es wird in der Grundschule nicht genügen zu halbieren, wir müssen da wahrscheinlich dritteln, weil schlichtweg 15 Kinder pro Raum nicht gehen werden, weil die Räume entsprechend die Größe gar nicht haben. Sodass wir also, wenn wir dann auch sehr reduzierten Unterricht machen, nur stundenweise, aber die Möglichkeit haben, eben allen Kindern das auch zu bieten und genügend Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort zu haben. Und ich greife an der Stelle auch noch eben auf, was der Hörer Herr Ochs vorhin einbrachte. Er sagte, Aussetzen der Schulpflicht. Man kann das auch in die Richtung zeigend werten, zu sagen, es gibt Schülerinnen und Schüler, die brauchen die Präsenzpflicht in der Schule nicht. Die können also die Lernpräsenz zu Hause meistern. Das können in der Regel natürlich ältere Schüler. Das hängt auch von den häuslichen Bedingungen sehr stark ab. Das haben ja Hörerinnen und Hörer angesprochen. Und wenn man auch dies mit in Betracht zieht, und das sind Dinge, die Lehrerinnen vor Ort kennen, sie kennen ihre Kinder, sie kennen die Familien, kann man auch vor Ort differenzierte Konzepte finden und die Umsetzung damit deutlich erleichtern.
Das ist also ein Plädoyer zumindest, auch wenn eingeschränkt, in kleineren Gruppen abwechselnd, auch jüngere Schüler wieder in der Schule zuzulassen. Herr Kikuli, was mich dann noch interessiert oder die Frage, die sich da vielleicht aufdrängt, gibt es denn irgendwelche Erfahrungen da schon, Erfahrungswerte mit diesem vielbeschworenen schwedischen Vorbild oder Modell vielleicht, wo die Meinungen ja sehr geteilt sind, aber dort geht man ja so offenbar vor, dass Kitas und Grundschulen offen sind und die Schüler erst ab der 9. Klasse, die Älteren, dass man die zu Hause lässt. Lässt sich da schon irgendetwas sagen über die Auswirkungen?
Leider nein. Das schwedische Modell ist ja immer wieder geändert worden auf der Strecke. Man hat am Anfang gesagt, wir lassen alles offen und dann im letzten Moment den Kurs korrigiert, als die Todeszahlen so hoch gegangen sind. So ähnlich ist es ja in Holland und im Vereinigten Königreich auch gewesen. Daher wissen wir nicht, wie das ausgeht in Schweden. Ich würde davor warnen, das 1:1 nach Deutschland zu übertragen, und wir haben tatsächlich bezüglich der Schulen jetzt noch kein Ergebnis. Der Grundgedanke ist natürlich so ähnlich wie das, was ich vorschlage, dass man sich mal grundsätzlich als Gesellschaft darüber klar wird, dass wir dieses Risiko nicht auf null reduzieren können. Und wenn wir es nicht auf null reduzieren können, ob es dann nicht sinnvoll ist, die ganz Jungen, sofern man das richtig plant und macht im Einzelfall, die ganz Jungen dann auch relativ bewusst dem Risiko teilweise auszusetzen, weil es für sie ein Risiko ist, was in dem Bereich ganz normaler anderer Krankheiten liegt, die wir auch haben. Das sind ja andere Krankheiten viel schlimmer. Und wie es jetzt schon oft gesagt wurde, auf der anderen Seite der Waagschale sind nicht nur Einschränkungen der Grundrechte und der Menschenwürde, sondern natürlich auch ganz praktische Gründe, warum die Sterbezahlen auch in der Weise hochgehen, dass es Kollateralschäden in Folge von Toten geben wird.
Ja, aber vielen Eltern ganz schwer zu vermitteln. Diese Stimmen haben wir ja gehört.
Ja, genau. Das ist natürlich ein Kommunikationsthema. Das sprechen Sie genau richtig an. Wenn die Politik immer warnt vor diesem Horrorvirus und alle nach Hause schickt und dann sagt, jetzt dürft ihr wieder in die Schule, dann gibt es ja Eltern, ich habe da vorhin die Hörerin gut gehört oder den Kommentar gut gehört, dass die sagt, jetzt will sie dann möglicherweise sogar so eine Art zivilen Ungehorsam haben. Das ist natürlich, ich nehme jetzt mal an, dass die keinen 70-jährigen Opa in der Wohnung hat, den sie nicht schützen kann, sondern dass die das macht, weil sie Angst um die Kinder hat. Und da hat natürlich die Politik auch nicht richtig kommuniziert, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, weil Sie vor der Pause gesagt haben, wir wollen das Thema nochmal aufgreifen, wir müssen das ja mal auch insgesamt denken. Und es hat ja keinen Sinn, wenn wir nur für die älteren Schüler einen Vorschlag haben und für die Jüngeren dann nur so einen halben und für die ganz Jungen gar nichts. Der Vorschlag von der Frau Lassig war ja vor der Nachrichtenpause, wir sollen die Phase der Kontakte minimieren mit etwa 5 Kindern pro Kita. Und bezüglich der Grundschule habe ich jetzt so durchgehört.
Pro Gruppe in der Kita, nicht pro
Gruppe
Kita.
Pro Gruppe in der Kita, 5 Kinder. Zur Erinnerung, im Moment sind es, glaube ich, 20 pro Gruppe. Und dann ist es so, dass gesagt wurde, in der Grundschule sollen wir irgendwie auf sowas wie 15 pro Klasse gehen, sofern die Räume das zulassen. Und da muss man einfach sagen, diese sogenannte Phase, Frau Lasek, wie Sie das nennen, diese Phase kann 5 Jahre dauern, falls wir den Impfstoff nicht bekommen. Und ich sehe das, ich bin jetzt kein Pädagoge und sehe die Schulen sozusagen nur aus der Sicht der Eltern, aber sowohl in der Kita als auch in der Schule ist es doch völlig illusorisch, die Dinge, die wir vorher schon nicht erledigt haben, jetzt in der Pandemie, in der Krise mit den ganzen Einschränkungen, die wir haben, jetzt plötzlich die Räume herzuschaffen, die Betreuer herzuschaffen, die Lehrer, die immer schon gefehlt haben, jetzt zu vervierfachen, wenn ich dem folge, und die Kita-Betreuung, die ja schon seit langer Zeit ein großes Thema ist, all diese Probleme jetzt in der laufenden Pandemie auch noch zu lösen und besser zu machen als vorher, das halte ich für völlig illusorisch, ganz ehrlich gesagt. Und das kann man auch nicht immer so sagen, na, wir machen das jetzt ein paar Wochen lang, weil es geht unter Umständen um viele Jahre, bis der Impfstoff da ist. Oder wir auf natürlichem Weg eine Durchseuchung haben, ohne das sozusagen zuzugeben. Und deshalb glaube ich, wir brauchen wirklich ein Konzept, was zulässt, dass die Kitas aufgemacht werden, ohne Beschränkungen für die Kinder, weil ich das in dem Alter und auch pragmatisch von der Umsetzung her für unmöglich halte. Und das Gleiche gilt für die Grundschulen. Und das können wir natürlich nicht bundesweit zugleich machen, sondern ich schlage wirklich ganz konkret vor, dass wir es so machen, dass wir eine Region, die besonders gut vorbereitet ist, damit beginnen und uns das mal 2-3 Wochen anschauen und sehen, wie die Fallzahlen aussehen. Das müssen wir dann dort machen, wo eben die Altersheime geschützt sind, wo die Alten besonders geschützt sind, man auch diese FFP2-Masken hat für die Alten, die man dafür braucht und Ähnliches. Und wo man natürlich auch dann weiß, dass im Notfall, wenn jetzt die Fallzahlen hochgehen würden bei den Schwerstkranken, dann auch die Intensivkapazitäten da sind und der öffentliche Gesundheitsdienst gut ausgestattet ist. Das ist ja nicht bundeseinheitlich.
Und weil das eine politische Frage ist, oder das müsste ja dann eine politische Entscheidung sein, das, was Herr Kekulé da fordert, die Frage an Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP. Wäre das politisch durchzusetzen oder zu vermitteln, sage ich mal, den Eltern, dass man die ganz Jungen einem gewissen Risiko aussetzt, dass man das gleich so politisch auf den Weg bringt und nicht da, ich glaube, Herr Kekulé hat es Horrorszenario genannt, nicht gleich damit Horrorszenarien immer arbeitet.
Ja, sicher kann man das vermitteln, denn er hat ja richtigerweise gesagt, wir können diese ganzen Maßnahmen, die wir jetzt haben, erst dann einstellen, wenn wir einen Impfstoff haben. Da weiß kein Mensch, wann der kommt. Also müssen wir jetzt damit leben. Aber diese Einschränkung, dieser Lockdown, den wir in den letzten Wochen hatten, den können wir auch nicht beibehalten. Weil was das mit den Menschen macht, merken wir jetzt ja. Nicht nur mit den Menschen psychisch, sondern auch gesundheitlich. Und das geht so nicht weiter. Und deswegen plädiere ich auch nochmal dafür, gerade bei den Schulen, Kindergärten oder auch bei den Kitas, dass wir eben regional unterschiedlich auch vorgehen müssen. Denn wir müssen doch auch feststellen, dass in den Bundesländern, in den Regionen ganz unterschiedliche Zahlen von Infizierten sind. Und da hat Herr Kekulé recht, wenn da kein Pflegeheim in der Nähe ist, muss ich doch anders reagieren. Oder wenn die Kontakte anders sind, als in einem Bundesland, was ja eine hohe Infektionsrate hat. Also Flexibilität und regionale Unterschiede. Und wenn zum Beispiel eine Grundschule sagt, sie hat ein wunderbares Konzept, wie sie das umsetzen kann. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir öffnen eben zeitlich entzerrt für ältere Jahrgänge, dann sind das doch wunderbare Vorschläge, die wir auf jeden Fall ausprobieren müssen, wo wir sagen müssen, da schauen wir jetzt mal, wie es läuft, und möglicherweise läuft es ja sehr gut. Und dann können auch andere Regionen nachziehen, die ähnliche Voraussetzungen haben. So müssen wir doch jetzt hier vorgehen und nicht sagen, wir sind jetzt im Lockdown, wer weiß wie lange. Was das mit uns macht, ist viel schlimmer als der Coronavirus selbst.
10 Minuten haben wir noch. Nehmen wir noch einen Hörer in die Sendung. Frau Dresen, okay. Sie haben Pech heute. Sagen Sie es mit einem Satz. Vielleicht können wir es verbinden mit der Hörerfrage.
Nein, ich würde gerne diesen Vorschlag der regionalen Eröffnung wieder aufgreifen. Aber das ist in einem Satz nicht getan.
Dann
nehmen Sie den Hörer.
Schauen wir, ob wir noch dazukommen. Herr Herrmann aus Freiburg. Nehme an, Sie wollten jetzt was anderes ansprechen als die regionalen Öffnungen. Sagen Sie, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin Mathematiker und verfolge das seit Beginn sehr interessiert und mache auch eigene Modellrechnungen, aber eher auf Excel-Basis.
Ich neige nicht der Fraktion der Leute zu, die sagen, das ist alles nicht so schlimm, und finde auch, dass die Regierung bisher einen recht guten Job gemacht hat. Ich habe mir aber diesen Verlauf der Reproduktionszahl angeschaut, der eben vor dem eigentlichen Lockdown runterging, und bin da drauf gestoßen, dass das eigentlich ein bisschen korreliert mit der Erwärmung des Wetters im März. Und wir wissen auch schon von der spanischen Grippe, dass wir damals eine starke Temperaturabhängigkeit hatten, eine Witterungsabhängigkeit, und es eine zweite Welle im Herbst gab. Mhm. Und da hätte ich jetzt bei Corona auch ein bisschen Angst.
Was den Herbst dann wieder angeht, wenn es wieder kühler wird?
Ja, und das ist auch meine Frage an Herrn Kekulé. Ja. Also wenn wir jetzt die Öffnung bis zum Herbst herauszögern, ich habe von der einen Hörerin auch gehört, dass sie ihre Kinder erst im neuen Schuljahr wieder zur Schule schicken möchte. Ne? Mhm. Und dann könnte es aber sein, dass diese Öffnung dann ganz blöd mit einer möglichen zweiten Welle zusammenfällt. Und dann haben wir wieder ein Problem.
Ah ja, interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, Herr Herrmann. Danke dafür. Und ich gebe es auch gleich mal an Herrn Kekulé weiter mit der Bitte da um eine kurze Antwort, damit wir da Frau Lassig und Frau Aschenberg auch noch ins Gespräch bringen können.
Genau dieses Risiko besteht, wenn wir jetzt die ganzen Sachen so halbherzig machen mit rein und raus und hochfahren und runterfahren der Maßnahmen, was ich auch wirtschaftlich und psychologisch für schlecht halte, dass dann ein Hochfahren der Freiheit, also runterfahren der Lockdown-Maßnahmen mit einer zweiten Welle im Herbst bei diesem Virus zusammenfallen könnte. Vielleicht noch zur Erläuterung, es ist so, dass die Coronaviren eigentlich immer im Sommer deutlich zurückgehen. Ich hatte das schon sehr, sehr lange gesagt. Es gab eine Zeit, wo das Robert Koch dem widersprochen hat, aber ich glaube, inzwischen sind sich alle einig, dass wir davon ausgehen, dass in den Sommermonaten zumindest eine Reduktion der Fallzahlen zu erwarten ist, weil das wärmere Klima nicht zu diesem Virus passt.
So, Frau Lassig, haben wir doch noch Gelegenheit, dass Sie da auf den Vorschlag eingehen können, das regional vielleicht unterschiedlich zu gestalten.
Ja, ich möchte das einfach nur auf die Praktikabilität hin prüfen. Wenn wir eine regionale Öffnungen veranlassen aufgrund von Feststellungen, wo etwas besonders gut gehen könnte, weil eine geringe Gefahrenlage ist, dann verwehren wir ganz vielen anderen Regionen und einzelnen Schulstandorten und damit eben auch Kindern und Eltern den Wiedereinstieg zu einer angemessenen Zeit. Das muss man sich bei so einer Lösung überlegen, genau wie bei einem Stufenmodell zu überlegen ist, wie oft kommt ein Kind dann eigentlich in die Schule, wenn wir sagen, alle müssen, und wenn wir nicht die Präsenzzeiten überlegen. Also ich denke, es braucht noch eine kluge Beratung, nicht nur von Seiten der Medizin und der Virologen und anderer wichtiger Experten. Es muss gerade bei der Situation der Wiedereröffnung der Schulen und der Kitas muss die Praxis mit einbezogen werden, weil wir wissen, wir sind nicht nur durch den Föderalismus in sehr unterschiedlichen Situationen in den Bundesländern, sondern auch noch durch die kommunalen Gegebenheiten und durch Standortbedingungen, die gerade bei Grundschulen und Kitas ausgesprochen unterschiedlich auch in derselben Kommune sein können. Also hier flexible, kluge Vorortmodelle.
Ja. Lassen Sie mich vielleicht dazu direkt was ergänzen, auf meinen Vorschlag ein.
Ja, erst der Knuss.
Ja, machen wir so. Ging ja direkt auf meinen Vorschlag ein. Ich sage ganz kurz was dazu. Mhm. Also das Gegenargument zählt für mich gar nicht, dass man aus Gerechtigkeitsgründen alle zugleich öffnen müsste. Die Schulen haben immer unterschiedliche Ferien bundesweit, schon allein deshalb, weil wir den Straßenverkehr an Ostern und Ähnliches nicht überlasten wollen. Ich finde, wenn wir das wegen des Straßenverkehrs und wegen der Flugtickets für den Urlaub machen, dass wir die Ferienzeit versetzt machen, dann ist doch bitteschön der Wiederanfang nach dem Lockdown das kleinere Problem.
Mhm. Frau Achenberg-Duknus von der FDP, Sie hatten sich auch gemeldet. Sie wollten jetzt dazu auch was sagen. Sie hatten das vorhin auch vorgeschlagen.
Ja, genau. Mhm. Gerade diese Unterschiedlichkeit bedingt doch die Flexibilität.
Flexibilität. Und natürlich wollen wir uns mit den Menschen, die in der Praxis sind, also mit den Lehrerverbänden zusammensetzen. Aber ich kann doch nicht sagen, nur weil es nicht jeder kann, dürfen es die anderen auch nicht. Also das ist doch die falsche Vorgehensweise, finde ich. Und ich
das habe
noch mal,
ich nicht gesagt.
Und ich muss nochmal sagen, was wir ja von dem Virus wissen, ist Mindestabstand, Hygieneauflagen, Verfolgung der Infektionsketten. Und wenn wir das gewährleisten können, egal ob wir das nun im wirtschaftlichen Leben haben oder in der Schule, dann müssen wir doch sagen, dann müssen wir diesen Stillstand aufheben und müssen Lockerungen mit Lockerungen einhergehen lassen. Und dann schauen wir, wie sich das auswirkt. Und nur weil wir sagen, wir dürfen nie wieder eine Erhöhung der, oder wir müssen eine zweite Welle ausschließen, kann kein Mensch übrigens, können wir doch jetzt nicht bis zu dem Zeitpunkt, bis wir einen Impfstoff haben, diesen Lockdown durchhalten. Das ist gesellschaftspolitisch nicht machbar.
Frau Lasek, den Grundschulen etwas Risiko zumuten. Sie wollten jetzt auch noch was sagen?
Ja, ich hatte ja vorhin bezogen auf die regionale Lösung gesprochen. Ich habe das, denke ich, vorhin deutlich gemacht. Ja, natürlich muss auch in den Grundschulen müssen Lösungen gefunden werden. Ich denke, die werden sich anders gestalten als in den höheren Schulstufen aufgrund des Alters der Kinder, entsprechend auch in den Kitas. Und wir müssen einfach schauen, wie die Bedingungen, die jetzt gesetzt werden, um das Ansteckungsrisiko zu vermindern, was ja die berechtigte Sorge eben auch von Eltern ist, dass wir schauen, Lösungen zu finden, die die Kontaktintensität minimieren, die es erlauben, die Vorortbedingungen bezogen auf Personal, aber auch Raum und Schulausstattung zu berücksichtigen, solche Lösungen zu finden. Flexibilität wurde jetzt mehrfach benannt und vor allem auch die so stark jetzt die Öffnung wieder fordern, wie es Eltern tun aus ihrer Not heraus, dass wir die mit ins Boot holen. Und auch die Eltern, die aus ihrer Not heraus ihre Ängste mit in die Waagschale werfen, auch das gilt es zu berücksichtigen.
Ja, und jetzt berücksichtigen wir das. Am Ende dieser Diskussion sind 2 Minuten, haben wir nur noch. Herr Kekulé, Frau Achenberg-Duknus, wie zuversichtlich sind Sie, dass wir da gut wieder rauskommen aus dieser Krise und dass das auch mit den Schulen bald wieder vernünftig läuft? Frau Achenberg-Duknus, Sie vielleicht zuerst.
Ja, also ich bin schon zuversichtlich, wenn wir uns, wie gesagt, durch die zeitliche Entzerrung für ältere Jahrgänge, wenn wir danach fragen, wer kann die Abstandsregelungen einhalten, wie ist es mit den Hygienevorschriften, dass wir schauen können, dass eine Lockerung, wie wir sie jetzt vorgenommen haben, in den Schulen, aber auch in der Wirtschaft dazu führen wird, dass wir merken, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe halt, dass wir auch irgendwann demnächst einen Impfstoff haben werden. Das würde die ganze Sache natürlich erleichtern.
Okay, Kollege. Teilen Sie diesen Optimismus?
Ich hoffe auch auf den Impfstoff, aber ich glaube, wir brauchen einen Plan B. Was passiert, wenn der Impfstoff nicht so schnell kommt, dass wir das, sage ich mal, gesellschaftlich durchhalten? Und die Frage ist sozusagen, was machen wir, bis der Impfstoff da ist? Und da fehlt mir ehrlich gesagt noch völlig der Plan. Selbst wenn Sie sagen würden, der Impfstoff, wir nehmen einfach mal super optimistisch an, ist am 1. Juni nächsten Jahres verfügbar für ganz Deutschland. Ich halte es für ausgeschlossen, aber nehmen wir das mal einfach mal an. Dann hätte ich gerne von der Politik in dem Fall nach entsprechender Beratung einen Plan, was wir bis dahin machen werden.
Ja, den Plan haben wir zum Beispiel. Also ich gebe Ihnen insofern recht, dass wir die Gruppen, die wir besonders schützen müssen, dass wir da unseren Fokus drauf legen.
Ja, das lassen wir doch so stehen als Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Diskussionsrunde heute zum Thema Geschäfte und erste Schulen offen. Kommen die Corona-Lockerungen zu früh? Ich bedanke mich bei Christine Achenberg-Duknus, bei der gesundheitspolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, bei Professor Alexander Kekulé, Virologe in Halle, und bei Maresi Lasek, der Vorsitzenden des Grundschulverbandes, die ja selbst lange Jahre, das haben wir heute auch gehört, mit ihren Erfahrungen eine Grundschule in Bremen geleitet hat. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit der Sendung der Vormittag. Dann beschäftigen wir uns insbesondere mit Umwelt- und Verbraucherthemen, zum Beispiel mit dem Petersberger Klimadialog, der heute beginnt.